Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die Kinderfußball, Jugendfußball und Nachwuchsfußballtrainer interessieren. Wir, das sind auf der einen Seite der Joscha, also ich, und auf der anderen Seite der Sakko. Hallo Sakko, schön, dass du da bist.
Hallo Joscha, schönen guten Tag.
Wir haben uns für heute ein paar neue Formate überlegt und wir hätten sehr, sehr gerne euer Feedback dazu. Heißt gerne entweder bei Spotify drunter kommentieren oder ihr schreibt uns an podcast@. Wir wollten einfach mal ein paar Sachen ausprobieren, das so ein bisschen auflockern. Wenn ihr sagt, ist scheiße, lasst das bitte, bleibt beim bisherigen Format. Seid ehrlich zu uns, nur so können wir das liefern, was ihr gerne möchtet. Sakko, bist du bereit dafür?
Ja, ich bin ganz gespannt.
Bisschen sehr gut
angespannt auch, nervös.
Das musste nicht sein, so schlimm ist nicht. Okay, wir starten mit dem Ganzen eine Frage beziehungsweise ein Feedback, das wir bekommen haben zu einer Folge, ich glaube vor 2 oder 3 Wochen war es, und die lese ich einmal vor. Das ist jetzt der Teil, der ist noch wie bei den alten Podcasts übrigens. Hallo Sakko und Joscha. Bei uns im Verband plant man für den Jahrgang 2017 in der E-Jugend im ersten Jahr ein 7-gegen-7 und im zweiten Jahr ein verpflichtendes 5-gegen-5 einzuführen. Es gibt auch die Möglichkeit, freiwillig im ersten Jahr Mannschaften für ein 5-gegen-5 zu melden. Was ist eure Meinung zu 5-gegen-5 bzw. 7-gegen-7 in der E-Jugend? Grundsätzlich habe ich mich auf 7-gegen-7 schon gefreut, weil man taktisch mehr machen kann, Formation, ... bzw. man mehr Infos dazu findet. Auch bei euch, Lachsmiley. Siehe Video zur Formation. 5-gegen-5 ist für die Kids halt vermutlich besser wegen höherer Anzahl an Ballkontakten. Was ist eure Empfehlung an uns Trainer? Liebe Grüße, Trainer XY. Ich glaube, der eine Teil mit den Formationen ist verkehrt. Du kannst ja nicht im ersten Jahr 7-gegen-7 spielen und im zweiten Jahr 5-gegen-5.
Das wäre ja, ich habe mich auch gewundert, dass es so rum ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Gedanke ist, also ich vermute doch, dass der Gedanke war, wir spielen Funinho F-Jugend, dann spielen wir erstes Jahr 5-gegen-5, also Forminho, und dann spielen wir 7-gegen-7, dann 9-gegen-9 und dann 11, also das Ganze kleinschrittiger zu machen. Aber den Sprung auf groß und dann wieder klein, das
da hat er sich. Ich möchte es aber irgendwie, also so ganz ausschließen möchte ich es dann aber doch nicht. Alles schon erlebt, oder ich erlebe es immer wieder, was das für Blüten trägt. Hui. Okay, also jetzt gehen wir mal einfach davon aus, dass es so ist. Wie siehst du das?
Er beantwortet sich seine Frage eigentlich auch selber auf halber Strecke. Und zwar dieses, vermutlich ist es besser für die Kinder, weil kleinere Zeitverhalten, einfacheres Spiel, mehr Ballaktionen und so weiter. Ja, Punkt. Das war's. Also macht deswegen einfach mehr Sinn, kleiner zu spielen. Und mein Interesse als Coach sollte ich dann eben zurückstellen. Das hat da nichts verloren an der Stelle. Ich glaube, das ist soweit die einzige Haltung, die man dazu haben kann. Ja, bei uns, wir haben das Thema Formation aufgegriffen, weil das eben für die 7-gegen-7 Menschen, und das Video ist schon sehr alt, fällt mir ein, es war ja eins der ersten inhaltlichen Videos, die wir überhaupt auf der Plattform hatten. Und wenn ich halt verpflichtend 7-gegen-7 spielen muss, dann kann man sich überlegen, was mache ich da an Formation? Aber wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich mich eigentlich immer fürs kleinere Format entscheiden. Mit einer Einschränkung. Und die ist vorausgesetzt, ich habe halt mehr Spiele. Also ob ich jetzt 10 Spiele in der Saison habe im 7-gegen-7 oder nur 10 im 5-gegen-5, dann wäre das für mich, glaube ich, nicht mehr ganz so eindeutig, weil ich ja deutlich mehr Wechsler hätte. Also ich habe weniger Spieler auf dem Feld, heißt, ich muss, also ich, die Spielzeiten werden kleiner pro Kind. Und das ist dann wiederum nicht ganz so geil, glaube ich. Was ist da dein Take?
Ich finde, ein 7 gegen 7 ist sehr groß für eine E-Jugend.
Vor allem im ersten Jahr.
Im ersten Jahr, also es ist völlig gaga. Auch, also ich erlebe es ja trotzdem immer mal noch und man sieht es dann irgendwie auf den Plätzen. Und ich denke mir es dann jedes Mal ein 7 gegen 7. Also für die meisten Kreisliga- und Bezirksligamannschaften ist ein 7 gegen 7 eigentlich schon zu viel, was fußballerisches Verständnis und Fähigkeiten angeht. Bei Kindern ja noch umso mehr. Und dann vor allem mit dieser Kombination ist, dass man guckt sich die Formation an und man möchte irgendwie, also man muss ja zwangsläufig Struktur reinbringen in dieses Spiel, weil es sonst beim 7 gegen 7 nicht funktioniert. Also das ist das, wieso es überhaupt keinen Sinn macht in meinen Augen. Und ich wirklich sagen würde, maximal bis zum 5 gegen 5 in der E-Jugend. Und alles andere ist dann Quatsch. Und dieses Argument, das er ja selber aufführt mit den Ballaktionen etc., schlägt einfach alles. Es ist in dem Fall Trumpf. Je kleiner die Zahlenverhältnisse, desto besser.
Ja, okay, aber jetzt, wie würdest du dich entscheiden? Du hast jetzt eine E-Jugend, bestehend aus 13 Kindern. Und du hast die Wahl zwischen 12 Spieltagen im 5 gegen 5 und 12 Spieltagen im 7 gegen 7 über die ganze Saison hinweg.
Naja, 5 gegen 5.
Okay, aber das heißt, dass du öfter mehr Kinder zu Hause lassen musst.
Nö, nee, ich würde...
Das sind ja jetzt keine Hybrid-Spieltage.
Nee, aber ich würde so Mittel und Wege finden, dass also so ein 5 gegen 5 Feld ist ja auch kleiner als ein 7 gegen 7 Feld. Also 7 gegen 7 spielst du immer quer über den Platz oder von 16er zu 16er, je nachdem. Und im 5 gegen 5 kriegst du es irgendwie noch auf ein Viertel aufgedeichselt. Da würde ich einfach dann doppelt aufbauen, was auch immer, irgendwelche anderen Formate finden. Das
ja, aber da machst du dich abhängig davon, dass der Trainer auf der anderen Seite dann sagt, ja, spiele ich mit.
Ja. Und wenn er nicht sagt, nee, dann finde ich irgendwelche andere Lösungen. Also, wo ein Wille da einen Weg. Und wenn ich sich das halt nicht abbilden lässt, dann spielen wir halt intern. Oder wir spielen gegen. Also, da gibt es irgendwelche Möglichkeiten, um nicht ins 7 gegen 7 zu verfallen. Und lieber 5 Kinder, die glücklich sind und spielen an dem Spieltag, als 7 Kinder, die spielen und so semi-glücklich sind, weil das Format nicht zu dem passt, was sie eigentlich brauchen.
Ja, okay.
Du bist noch nicht überzeugt, ist aber auch gut. Das kommt nachher nämlich gut zu meiner Frage, die ich noch für dich habe.
Oh ja, sehr gut. Dann belasse ich es so.
Okay, also dann, wir haben es mal kurz eingeordnet jetzt. Ich glaube, wir haben schon zig Folgen über diese Thematiken gemacht. Deshalb gerne mal durchscrollen, was so dieses Thema Formation und Zahlenverhältnisse angeht. Der liebe Coach hat ja sich die Antwort selber gegeben. Prinzipiell sind Ballaktionen und Aktionen von Kindern Trumpf, was das angeht. Und wenn es der Verband so vorschreibt, ist natürlich schwierig, aber wenn möglich, würde ich halt so klein wie möglich agieren. Genau. Das wäre mein Take dazu.
Sehr gut. Okay. Josh, ich habe was dabei. Mache ich jetzt da weiter?
Jetzt machst du da weiter. Das ist jetzt der erste Teil, den wir neu haben.
Ja. Yeah.
Alle Zuhörer. Warte, ich mache einen Trenner rein. Warte kurz, warte.
Ja.
Warte. Jetzt.
Oh. Okay.
Okay, ich habe es noch fein justieren müssen, vielleicht wird es beim nächsten Mal besser.
Also ich habe eine Zuhörerfrage bekommen, die direkt an mich adressiert war. Die kennst du also nicht. Und das wäre jetzt auch eine Kategorie, die ich jetzt mal für mich sammeln würde, nämlich Zuhörerfragen. Die eben nicht so dieses allgemeine, hey, Advanced Football und dann irgendwas, sondern er hat irgendeinen Grund vielleicht, dass jemand nur dir schreibt oder nur mir schreibt. Und das ist deswegen gut, weil du jetzt nicht weißt, um was es geht. Sondern
Only Fans, Zuhörerfragen sozusagen.
Sozusagen. Also, hallo Sakko, vorneweg. Eure Plattform hat mir den Einstieg ins Trainerleben im Kinderfußball erleichtert und gleichzeitig hat diese Unterstützung die Qualität meines Trainings deutlich erhöht. Win-win. Momentan probiere ich Plus aus, um dieses Tool dann vermutlich meinem Verein vorzuschlagen. Derzeit nutzen wir noch die Standardvariante. Ich finde Plus bisher als einen echten Gewinn. Fertige Trainingspläne, die man direkt so verwenden kann. Die Impulse, ein Traum. Nun habe ich eine Frage. Dir schreibe ich, da du, in Anführungszeichen, eure Trainingsstruktur im Video, Trainingsstruktur, einfache Trainingsplanung, vorgestellt hast. Meine Frage hat auch schon zumindest ein anderer bei in den Kommentaren gestellt. Es gab da aber keine Antwort drauf. Möglicherweise habe ich auch eine Antwort an der Stelle übersehen. So, der DFB propagiert ja im Rahmen der Trainingsphilosophie Deutschland die beste Trainingseinheit mit der Struktur Aktivierung 15 Minuten, Spielen 1 30 Minuten, Zwischenblock 15 Minuten, Spielen 2 30 Minuten. Eure Struktur sieht ähnlich, im Detail dann doch entscheidend anders aus. Bei euch ist Spielen 1 und der Zwischenblock getauscht. Ihr schlagt zuerst eine 1 gegen 1 Übung, gefolgt von zwei Spielblöcken vor, während der DFB die Übung zwischen den beiden Spielblöcken positioniert. Was sind denn deine bzw. eure Gedanken dazu? Eure Struktur gibt es ja nun schon länger. Die funktioniert auch gut, aber vielleicht ist die Idee vom DFB noch besser. Vielleicht ist es auch total egal. Das Wichtigste ist vermutlich eher eine hohe Netto-Spielzeit. Weiter so. Danke und sportliche Grüße, Simon. So, Josh. Also, unsere Trainingsstruktur, Minispiel, Fangspiel, 1 gegen 1, Spielform, Abschlussspiel, DFB, Trainingsphilosophie Deutschland, Trainingsstruktur, Aktivierung, Spielen 1, Zwischenblock, Spielen 2. Was ist denn nun besser?
Also, ich kannte diese Frage tatsächlich nicht.
Sehr gut.
Ich glaube, man muss erstmal ein paar Sachen klären, denn der DFB versteht ja unter Spielen nur Spielformen. Im Sinne von, man hat irgendwie ein 2 gegen 2, 3 gegen 3, so 1 gegen 1 vielleicht auch, aber halt
als. Ich glaube nicht.
Nein?
Ich glaube, das ist eine wichtige Unterscheidung. Ich glaube, eine 1 gegen 1 wäre eine Übung oder ein Zwischenblock beim DFB.
Okay, dann versteht der DFB quasi unter Spielen und nur ein 2 gegen 2, 3 gegen 3 etc. Wenn dem so ist, dann gibt es dann einen Unterschied zu dem, was wir als Spielen definieren. Denn für uns ist auch ein 1 gegen 1 oder ein 1 gegen 1, das vielleicht so ein bisschen gelenkter ist, ist ja für uns auch Spielen.
Ja. Und ja auch ein 2 gegen 1. Weil ich glaube, ein 2 gegen 1 wäre beim DFB ein Zwischenblock und nicht im Spielblock drin. Ich glaube, das ist eine wichtige Unterscheidung in der Definition.
Ja. Im Kern wollen beide das Gleiche, nämlich möglichst viel Netto-Trainingszeit und möglichst viel Bewegungszeit und Ballaktion für die Kinder im Training. Der DFB versucht es mit der Trainingsphilosophie Deutschland durch viele Spielformen vermehrt, indem er zwei große Blöcke dazu hat. Wir wiederum sagen, Spielen findet auch statt, wenn ich zum Beispiel einen Torschussrundlauf habe, wo ich durch den Hütchenwald durchdribbel, aufs Tor schieß, umschalten muss zum Torwartwert und der nächste kommt dran. Also ein Wettspiel gegeneinander. So. Das ist mal die Grundannahme, der beide gleich sind. Beide wollen spielen. Wir haben noch ein paar Kategorien mehr, wo wir spielen würden oder was wir als Spielen betitulieren würden. Und wir sagen, wir wollen deshalb zum Ende hin quasi vermehrt spielen, weil das die Chance auch erhöht, dass einfach länger gespielt werden kann. Deshalb sind die Spielformblöcke ja auch relativ weit hinten und wir wollen das so ein bisschen aufbauen. Also wir starten ja mit einem Minispiel, da wird ja schon gespielt, Minispiel, sagt ja auch schon der Name. Das Fangspiel ist dann für uns eigentlich auch ein Wettkampfspiel, weil wir halt irgendjemand fangen, irgendjemandem hinterherrennen, irgendwas, weiß ich nicht, abgrätschen in diesem Fangspiel. Und auch das 1 gegen 1 ist irgendwie eine Spielform. Ja, also Spielen per se ist ja nicht einfach nur immer ein 2 gegen 2 und ich habe quasi zwei Mannschaften, sondern auch andere Formen von Spielen kann es geben. Und deshalb sagen wir am Ende dann eine Spielform. Bei uns ist zum Beispiel, kann das auch, so wie du gesagt hast, ein 2 gegen 1, 3 gegen 1, 3 gegen 2, was auch immer sein. Lerntheoretisch oder lerndidaktisch ist es glaube ich, schwierig, beide Sachen zu verargumentieren, was besser ist oder was nicht. Wenn man es nämlich überspitzt formulieren würde, dann ist es ja wie diese hypothetische Frage. Angenommen, du hättest die gleiche Mannschaft und die hättest du geklont. Und dann würdest du die eine Mannschaft, also die geklonte Mannschaft A, würdest du ein Jahr lang nur spielen lassen in deinem Training. Also es bedeutet, die spielen einfach nur, die kommen ins Training und dann wird 60, 75 Minuten lang wird gespielt 4 gegen 4, weil du halt 8 Kinder in dieser Mannschaft hast. Die andere Mannschaft bekommt ein vermeintlich strukturiertes Training, so wie es halt normales Training für eine E-Jugend, wenn das jetzt eine E-Jugend ist, wäre. Und dann ist ja die hypothetische Frage, welche Mannschaft ist von ihrer Entwicklung her weiter? Die Mannschaft, die nur gespielt hat oder nur in Wettkämpfen unterwegs war, oder die Mannschaft, die ein strukturiertes Training bekommen hat? Und das lässt sich ja logischerweise nicht zweifelsfrei formulieren und als Aussage treffen. Und deshalb sind auch beide Sachen, also das, was wir als Trainingsplanung, Trainingsstruktur vorgeben, das, was der DFB als Trainingsstruktur vorgeben, sind beides Hypothesen, die sich nicht vollumfänglich klären lassen. So, jetzt so. Eine ziemlich lange jetzt Antwort.
Jetzt weiß mal, wie es mir geht immer. Wenn du mir da irgendwas um die Ohren haust. Okay, ich gehe bei ganz vielen Punkten von dir mit. Ich glaube, der Kerngedanke bei unserer Trainingsstruktur war ja auch zu sagen, wir sorgen im Training für eine gewisse Abwechslung. Also wir haben ja in unserer Standardtrainingsstruktur 5 Blöcke. Das sind ja 5 einzelne Übungen. Und in 90 Minuten erscheint das ja dem einen oder anderen Trainer sehr viel. Wobei für uns dann dieser Wechsel immer wieder dafür sorgt, dass wir eine neue Aufmerksamkeit, einen neuen Fokus bei den Kindern hervorrufen können, weil eben Sachen nicht langweilig werden. Und das ist wo ich nicht mitgehe bei der Struktur der Trainingsphilosophie Deutschland, dieses 30 Minuten Spielen zwischenrein, dass das mit meiner F-Jugend nicht möglich ist, 30 Minuten, dass die so spielen, dass sie ständig konzentriert dabei sind. Das ist zu lang. Da bin ich ein großer Freund unserer Trainingsstruktur, mit der wir jetzt ja seit 10 Jahren die Erfahrung machen, dass ich das schaffe, immer wieder den neuen Reiz zu setzen durch das neue Spiel. Und genau wie du richtig sagst, bei uns ist es ja auch ein Fangspiel. Und das würde in den Block Spielen ja nicht reinpassen beim DFB, obwohl es ein Spiel ist. Deswegen finde ich, also das ist natürlich jetzt irgendwie Wortklauberei, aber da gehe ich dann an der Stelle auch nicht mit. Und auch alle Überzahl, Unterzahl, Umschaltspiele und so weiter, das sind alles Spiele, die du mit den Kids teilweise auch sehr lang spielen kannst, wenn es Bock macht. Aber du kannst es auch deswegen sehr lang spielen, weil die Aktionen einen Anfang und ein Ende haben und das Kind sich auf die nächste Aktion mit Anfang und Ende schon freut und vorbereitet und sich schnell wieder anstellt. Und bei einem Spiel, wenn du nicht das Leistungsniveau in der Mannschaft hast und die Mannschaft diese Art von Training nicht gewohnt ist, leidet die Intensität mit der Zeit. Egal, ob du jetzt alle 90 Sekunden dann die Spielfelder wechselst oder die Mannschaften oder die Teams wechselst, es bleibt ja vom Kern her das Gleiche und es ermüdet sich durchaus auch mal. Deswegen glaube ich, würde ich sagen, wer seine Mannschaft schon dahin erzogen hat, dass die so funktioniert und eine halbe Stunde am Stück hochmotiviert es durchziehen kann, dann ist die Trainingsstruktur vom DFB vermutlich auch gut anwendbar. Ja. Wer sagt, nee, ich will meine Mannschaft eigentlich da erst hin erziehen und hin entwickeln und mir sind auch Bausteine wie 1-gegen-1-Form, Überzahl-, Unterzahl-Form und Umschaltspiele sind mir aber auch wichtig, die explizit drin zu haben mit Start-Ende-Aktionen, die für die Kinder viel einfacher zu verarbeiten sind auch als in dem hochkomplexen Dauerspiel, der, glaube ich, wird bei uns sich wohler fühlen mit dem ganzen Thema. Und dazu kommt, und das ist jetzt aber eine Hypothese, ich glaube, dass der Aufbau der Trainingsstruktur bei der Trainingsphilosophie Deutschland ein interner Kompromiss war. Und ich würde auch sagen, ein leicht fauler Kompromiss. Denn auf der einen Seite wird bei den ganzen Fortbildungen nur das Spielen gezeigt. Also ich war ja selber schon 5-6 Mal oder so, habe ich das gesehen. Es wird immer nur Spielen aufgegriffen. Ich habe noch nie den Übungsblock gesehen.
Ich habe den schon mal auf Video gesehen.
Ja, immerhin. Und wir haben ihn auch behandelt, weil in der Broschüre ist auch ein Übungsblock mal drin. Und da ist es wirklich so richtig knallhart isoliert gewesen, in dem, was ich da jetzt in diesem einen Einzelfall gesehen habe. Und das ist, finde ich, ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite wird gesagt, in den Spielen ist alles drin, was du brauchst, und Kinder lernen alles, was sie brauchen, nur im Spiel. Wir brauchen nichts anderes, und trotzdem geht man dann den Kompromiss, dass man diese beiden Blöcke noch drin hat, die in der einen Sache, und ich weiß nicht, ob deins anders war, das du gesehen hast, diesen stark isolierten Charakter haben. Weil da sage ich, da ist es nicht mehr ganz konsistent von der Argumentation her. Entweder in Spielen ist alles drin und ich vertraue dem Format und dem impliziten Lernen, oder eben nicht. Und das hier ist nichts Neues. Das ist dann halt, ich übe und ich spiele. Und ich glaube, dann geht es viel nach Gusto des Coaches, festzustellen, was mit der eigenen Mannschaft besser funktioniert. Und ich würde eigentlich immer empfehlen, mach halt mal beides. Mach halt in der einen Trainingswoche dann von mir aus die Trainingsstruktur, in der nächsten die von uns. Und wir haben ja nicht umsonst dann irgendwann auch angefangen, Varianten der Trainingsstrukturen zu entwickeln, weil wir einfach feststellen, ich habe manchmal als Coach Themen, die ich anders aufbauen muss. Und wenn ich halt nur 9 Kinder habe, dann muss vielleicht mein Training mit einem anderen Block versehen werden, als wenn ich dann 17 Kinder habe und die alleine trainieren muss. Also diese Variabilität muss ich ja trotzdem irgendwo gewährleisten, und die greifen wir in unseren Trainingsstrukturvarianten auf.
Okay, ja. Und ein weiterer Aspekt noch, den wir jetzt die letzten Wochen auch schon sehr, sehr oft einfach aufgeführt hatten, ist, du musst dich natürlich auch fragen, was passt zu meiner Mannschaft besser und was erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder danach heimgehen und weiterhin Fußball spielen. Und wenn alle Menschen sagen, isoliertes Training ist das Beste, was du für deine Kinder tun kannst, du aber eine Truppe hast, wo du merkst, die haben da gar keinen Bock drauf, warum auch immer, das fuckt die ultra ab. So ab Sekunde 1 an ist irgendwas Isoliertes, mach die fix und fertig, dann hör auf damit, dann musst du das nicht machen. Wo im Umkehrschluss, wenn du irgendwie eine Truppe hast, wo du merkst, du kannst mal was isoliert trainieren in Maßen, und das irgendwie reizt es die, weil die dann auch direktes Feedback bekommen, dann ist es völlig in Ordnung. Wichtig ist quasi nicht, wichtig ist das Ziel, nämlich Kinder in die Bewegung bringen und Kinder so zu emotionalisieren für Fußball und für Sport, dass sie auch außerhalb deiner Trainingszeit Fußball spielen, weil das einen viel, viel höheren Effekt hat als das, was du in deinem Training machst. Und du kannst als Trainer in deinem Training, kannst du als Katalysator agieren, im Sinne von, du beschleunigst diese Freude und du machst sie größer und du machst sie besser. Oder du kannst aber halt auch als, weiß nicht, was das Gegenteil von Katalysator ist, aber als Bremsklotz agieren, der deinen Kindern immer mal wieder so ein paar Prozent Spaß am Fußballspielen raubt. Okay, ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Wollen wir zur nächsten neuen Kategorie kommen?
Ja, gerne.
Und zwar ganz originell und noch nie dagewesen in der deutschen Podcast-Landschaft. 3 schnelle Fragen heißt das Ganze. Und zwar, ich oder dann du nächste Woche, das nächste Mal, wie auch immer, bereiten Fragen vor. Jetzt in dieser Woche sind es drei Stück, es können auch mal mehr sein, die der andere beantwortet und über die wir sprechen. Und ich starte mit einer Frage. Wenn, also mal angenommen, du bist wieder E-Jugendtrainer. Und du kommst zu dir in deinem Ort, in dem du lebst, auf dem Fußballplatz, und ist ein ganz normaler Breitensportverein. Nichts Besonderes. Jetzt gibt's ein Problem, weil ihr habt ja alle gemeinsame Spinde und es gibt diesen Ballraum mit dem Material und so weiter. Jetzt kommt, und du bist E-Jugendtrainer. Jetzt kommt der D-Jugendtrainer zu dir und sagt, Sakko, schön, dass du da bist wieder. Cool. Gibt ein Problem. Wurde Material geklaut aus dem Raum. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, denn wir haben nur noch ein Set Leibchen und ein Set Hütchen bei uns im Materialraum. Bälle wurden warum auch immer nicht geklaut, Tore und Minitore wurden auch nicht geklaut, aber fuck, wir haben nur noch 10 Leibchen und 10 Hütchen, die es nur als 10er-Set gibt bei uns im Materialraum. Für was würdest du dich entscheiden? Würdest du für dein Training für die Leibchen entscheiden dann hättest du keine Hütchen bei dir in deinem Training. Oder würdest du dich für die Hütchen entscheiden und du hättest keine Leibchen?
Ich bin mir sehr sicher, was ich machen würde, direkt. Und zwar würde ich die Hütchen nehmen.
Warum?
Weil ich schon öfter mal das Leibchenproblem hatte, dass wenn wir auf dem Workshop sind, die haben 3 gelbe Leibchen, 2 verranzte rote und ein grünes. Und es hat trotzdem immer funktioniert. Also dann konntest du zumindest sagen, die Mannschaft mit den Leibchen, das waren auch 3 verschiedene Farben. Oder Kinder kommen, da haben 2 ein FC Bayern Trikot an, 2 ein VfB Stuttgart Trikot. Perfekt, dann spielt nämlich Rot gegen Bunt. Also ich würde in irgendeiner Form die Teams einteilen können und ich habe auch das Gefühl, dass es für Kinder gar nicht so tragisch ist, wenn du die einteilst. Also bei den Jüngeren, bei den Älteren wird es, glaube ich, umso schwieriger. Wenn du die einteilst in 2 Mannschaften, dann kicken die einfach. Für dieses Hütchen, also die Leibchen-Thematik gar nicht so groß, weil es auch keine Diskussion danach ist. Hey, ich dachte, du bist doch eigentlich, nee, das ist ja für alle klar, wer in welchem Team ist. Aber ob der Ball im Aus ist, wo die Ecke ist und so weiter, wenn es das nicht gibt, dann hast du dauerhaft Diskussionen und die spielen ja quer irgendwie über den ganzen Platz. Deswegen würde ich mit Hütchen wahrscheinlich ein zu 80-90% ganz normales Training durchführen können. Ich spiele 2 gegen 1 auf 2 gegen 1, ich spiele Dreiecksfangen, das kann ich alles machen. Ich muss zwar jedes Feld neu auf- und abbauen, weil ich nur 10 Hütchen habe in deinem Beispiel, aber ich könnte eigentlich alle Übungen spielen, problemlos.
Ja, interessant, okay. Ich hätte tatsächlich anders entschieden, ich hätte mich für die Leibchen entschieden und hätte das genutzt, weil Tore gibt's ja und Bälle gibt's ja auch. Und ich hätte halt irgendwelche Schuhe, Rucksäcke und was weiß ich was genommen als Markierung, als Spielfeldmarkierung. Du brauchst ja pro Seite nur 3 Markierungen, also Eckfahnen und 1 in der Mitte. Und auch ja, viele andere. Mal. Und was viele andere Sachen. Ich hätte es genutzt, wenn man den über Bord geworfen, wir zocken einfach nur. Geil, ich habe alle Leibchen, wir können schön Tschechenrolle spielen, 90 Minuten lang.
Okay. Ja, das ist ein bisschen Quatsch, vor allem auch dann zu sagen, du ersetzt die Hütchen durch was anderes. Dann sage ich, ja gut, anstatt den
Leibchen. Du ersetzt doch die Leibchen auch durch was anderes. Du ersetzt doch die Leibchen durch die Trikots, die die Kinder anhaben.
Die haben die aber schon an. Ich muss nicht zusätzlich Material beschaffen.
Ich hab doch Schuhe, haben sie doch auch an, ihre normalen Straßenschuhe.
Die bring mal alle Rucksäcke und bring mal alle Schuhe und jetzt natürlich. Hast du natürlich die Hütchen ersetzt. Das ist Quatsch.
Das ist also der Straßenfußball,
den davon noch alle wollen. Dass ich, also ich habe nichts. Also ich muss auf das verzichten, auf dieses Tool verzichten.
Nein. So war die Frage ja nicht. Also so hätte ich jetzt die Frage nicht verstanden, die mir zugeschickt wurde.
Also,
ja, interessant. Okay, aber wie gesagt, ich mache jetzt nicht bewusst Kontra, weil du das eine sagst, sondern ich hätte mich tatsächlich für die Leibchen entschieden.
Das will ich mal sehen, ohne Witz. Also da machen wir beide ein Training.
Okay.
Der eine eine halbe Stunde, der andere eine halbe Stunde. Der eine kriegt
nur Hütchen, der andere Stunde und du, ja.
Ja, aber Tschechenrolle ohne Feldmarkierung, ne?
Genau, also, das ist ja der Punkt, wenn ich nämlich einen Kunstrasen habe, dann ist er sogar noch entspannter, weil dann brauche ich ja gar keine Hütchen eigentlich. Die sind ja nur für mich als Trainer, für meinen Seelenfrieden. Ich habe ja schon vorgezeichnete Felder auf dem Kunstrasen. Oder ich spiele im 16er. Kriegt zwar Ärger mit dem Platzfahrt, aber also da gibt es ja schon Möglichkeiten. Ja, auf Kunstrasen geht, aber auf normalen Rasen. Ja, witzig. Okay.
Okay.
Gut, aber könnt zweite ihr mal Frage.
Bezug nehmen, Leute.
Gerne.
Dass ihr euch entscheiden würdet.
Zweite Frage. Das ist eine klassische Sakko-Frage. Lieber das Turnier gewinnen und schlecht spielen oder toll kombiniert und im Halbfinale raus?
Welche Altersstufe?
Kinderfußball. Es geht jetzt nicht um die FIFA-WM 2026.
Ja, das ist ja wichtig zu wissen. Geht auch nicht in der zweiten Mannschaft gegen den Abstieg.
Nein, es geht um ein Turnier.
Okay, Kinderturnier.
Ja.
Du hast du es bewusst formuliert mit gut kombiniert?
Toll kombiniert.
Nee, den Job gewinnen.
Warum?
Naja, weil
Erlebnis vor Ergebnis, Sako.
Was ist ein geileres Erlebnis als ein Turniersieg eigentlich? in dem Beispiel, jetzt das du aufgemacht hast, da geht es ja jetzt nicht um sowas wie Spielzeitenverteilung oder so. Also dieses du wechselst nicht oder sowas und deswegen hast du das Turnier gewonnen, sondern ich gehe davon aus, ich bin mit meiner durchschnittlichen Mannschaft auf dieses Turnier gefahren. Alle haben gleich viel gespielt. Ich habe wild durchgewechselt, verschiedene Positionen und was auch immer dann schön spielen sein soll, weil das schönste Spiel ist das Spiel, das du gewinnst. Und dann haben wir halt den Turniersieg geholt. Da würde ich schon sagen, das hat, also wir können nicht so schlecht gespielt haben in diesem Turnier, dass ich sage, wir haben gar nichts gelernt, sondern wir haben dann auch ein Stück weit zu Recht diesen Turniersieg geholt mit was auch immer wir getan haben.
Ja, naja, da gibt's ja schon, also du weißt, also so wie es ganz oft auch in den Hallenturnieren ist, man prügelt das Ding halt nach vorne. Das hat nichts mit Spielen per se zu tun, sondern es ist eher ein Ball wegprügeln und den Ball vom Tor weghalten im Kinderfußball. Und vorne geht das Ding irgendwie von alleine rein.
Geil. Hä? Kick and Rush. Wieder zurück zu den Wurzeln des Fußballs. Also wir spielen den Ball lang, alle pressen drauf, vorne richtig Rambazamba, kurze Wege zum Tor. Finde ich einen geilen Spielstil. Ich weiß ja natürlich, dass ich jetzt einige Zuhörer trigger.
Interessant.
Mit diesem lange Bälle und vorne auf den schnellen und bla bla. In diesem hypothetischen Beispiel ist es ja nur eine Option, das Turnier zu gewinnen. Also wie gesagt, wenn wir jetzt wirklich darauf Wert legen, gar nicht so viel jetzt da hinten rum zu kombinieren, was ich eh als eigentlich keine besonders erstrebenswerte Art des Fußballs halte im Kleinfeldbereich, sondern also da geht für mich Aktivität vor Kombination. Also und wenn die Aktivität durch Pressing, mutiges, hohes Verteidigen, hohes Anlaufen und eine extreme Geradlinigkeit im Spiel, die auch zu vielen Ballverlusten führt, geht, dann ist das für mich, da bin ich völlig fein und lass meiner Mannschaft die Freude, dass wir dieses Turnier gewonnen haben.
Da gehe ich absolut mit, sehe ich auch so. Ich gewinne lieber das Turnier, als dass ich in Schönheit sterbe. Okay, dritte Frage. Und zwar, dieses Jahr ist ja WM. Deutschland fliegt wieder raus in der Vorrunde. Und das bedeutet, der Deutsche Fußballbund muss was ändern, weil wenn man schlechte Ergebnisse hat, dann muss man ja Sachen automatisch ändern. Sonst wird es ja nie besser. Und entscheidet sich dafür, Funinho abzuschaffen, also das 3 gegen 3. Erfährt dann aber von allen Vereinen und von allen Torbauern in Deutschland, also Firmen, die Tore bauen, die großen E-Jugendtore, da machen wir nicht mit. Wir haben uns jetzt auf Funinho eingestellt. Der hat uns jetzt 15 Jahre gepiesackt, dass wir das endlich umsetzen wollen. Wir können uns leider nicht mehr ändern. Heißt, wir müssen in diesem Funinho-Aufbau bleiben. Welches Format würdest du anstatt Funinho verpflichtend vorgeben? Entweder das Funinho im 2 gegen 2 oder das Funinho im 4 gegen 4. Es muss eins der beiden Formate sein. Es darf kein 3 gegen 3 mehr gespielt werden. Und es darf auch kein auf große Feld.
2 gegen 2.
Echt?
Ja.
Nee, auf gar keinen Fall.
Bist du des Wahnsinns? Wie kannst du denn da nicht für 2 gegen 2 sein?
4 gegen 4.
Bist du noch ganz sauber?
Du hast so viel mehr Variabilität in den Spielformen, die du machen kannst. Du kannst mit dem tiefen Anspieler spielen, der da irgendwo ist.
Variabilität? Wir reden von Siebenjährigen, die Funinho spielen. Die brauchen Ball am Fuß und keine Variabilität in ihren taktischen Optionen.
Hey,
diesen Teil jetzt rausschneiden.
Auch die 9- und 10-Jährigen müssen ja, glaube ich, theoretisch Funinho spielen. Da steckt einfach viel mehr drin, weil du viel besser diese Überzahlsituation ausspielen kannst.
Das ist aber, also, dann ja eigentlich noch besser 11 gegen 11. Da hast ja noch mehr Situationen,
du musst ja nicht übertreiben. Es geht ja um die Grundmechaniken. Ja. Natürlich ist es nicht ideal. 3 gegen 3 ist die ideale Form. So, weil du halt auf ein Tor eine Überzahl im 2 gegen 1 idealerweise irgendwie herstellen kannst. So. Aber beim 2 gegen 2 ist der ist das völliger Spiel. Du hast zwei Tore, du hast zwei Spieler, das ist irgendwie, das ist schwierig. Wo ich mitgehe, ist bei der, natürlich bei den Kleinsten, also wenn ich jetzt mit so Bambini-Stümpern anfange, da ist ein 4 gegen 4 natürlich tödlich. So. Aber sobald ein gewisses Maß an Spielfähigkeit besteht, dann würde ich definitiv sagen, ein 4 gegen 4 eher als ein 2 gegen 2.
Also ich glaube, ich kenne dich nicht mehr. Du hast dich richtig verändert, seitdem du da Herren trainiert hast. Okay, also das ist Bullshit, was du sagst. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben den E-Jugend-Spieltag gegen den Gegner und wir haben beide unsere 12 Kids dabei, die wir sonst
in das siehst du ja schon, wie was für ein Gedanke, das ist ein falscher Gedanke ist. Keiner nimmt 12 Kinder zu einem für einen E-Jugend-Spieltag mit. Egal, ob in 2 gegen 2 oder 4 gegen 4.
Schon. Ich rede von E-Jugend. Weil dein Argument ist nämlich, dass in der F-Jugend gehst du ja noch mit, aber in der E-Jugend nicht mehr. Deswegen rede ich von der E-Jugend.
Nee, in der Bambini gehe ich noch mit, in der F-Jugend nicht mehr.
Ah, da gehst du schon nicht mehr mit. Okay, dann mache ich es eben aber trotzdem
Jahr F-Jugend
noch.
Gehe ich. Zweites Jahr F-Jugend gehe ich nicht mehr mit.
Noch krasser, dass ich sage, okay, E-Jugend, jetzt stellst du dir vor, wir haben da 12 Kinder in beiden Teams und jetzt bauen wir 6 Funinho-Felder auf und stecken da über 2 Kinder rein.
24 Minuten. Und
dann spielen wir im Champions-League-Format. Spielen wir im Champions-League-Format 45 Minuten lang und von mir aus werten wir auch noch jedes Spiel. Jedes Spiel geht 2 Minuten, jeder Sieg gibt einen Punkt, aber wenn du aufsteigst, wenn du gewinnst, steigst du auf, wenn du verlierst, steigst du ab. Und dann hast du auch noch gleiche Leistungsniveaus bei den Teams und trotzdem ist jedes Spiel gleich wichtig. Wie geil wäre dieser Spieltag eigentlich, wo du nicht mit dem Depp auf der anderen Seite, der in dem Fall du bist, diskutieren musst, dass das besser ist, so zu spielen, als in dem verkackten 4 gegen 4.
Finde ich.
Wir haben doch gerade eben auch noch über Spielzeiten und Ballaktionszeiten
geredet. Darf ich kurz?
Nee, du machst mich sauer.
Finde ich einen sehr spannenden Gedanken mit den Spieltagen, weil jetzt, was du ja jetzt ja gemacht hast, ist, dass du das Format auch noch geändert hast. Du hast ja nicht nur das Zahlenverhältnis geändert, sondern auch noch das Spielformat. Das würde ich im 4 gegen 4 jetzt auch machen. Wir treffen uns mit meinen 12 Jungs, wir bauen 3 4 gegen 4 Felder auf. So, und jetzt
Ja, stimmt.
erstmal brauche ich schon mal weniger Minitore, was schon mal praktikabler ist für die meisten. Und jetzt ändern wir auch da das Spielformat. Es ist nämlich nicht einfach immer nur ein stumpfes 4 gegen 4, sondern ich habe vielleicht pro Feld oder alle 10 Minuten oder alle Viertelstunde ändert sich das Spielformat. Mal gibt es einen tiefen Wandspieler auf der Grundlinie des Gegners. Mal habe ich einen Wandspieler auf meiner Seite im Spielaufbau mehr oder weniger zwischen meinen Minitoren und nach 10 Minuten wechselt es. Oder wir haben ja auch diese Rundlauf-Varianten, also die Mannschaft, die ein Tor schießt oder derjenige, der ein Tor schießt im Foninho, jetzt im 4 gegen 4, der muss erst um ein Minitor rumlaufen. So entsteht kurzzeitig eine Über- bzw. eine Unterzahl. Und so habe ich einfach unterschiedliche Formate, die ich im 4 gegen 4 viel besser spielen kann, weil ich halt mehr Kinder habe. Also so kann ich es ja auch
sehen. Aber dann nochmal, kannst du ja ein 11 gegen 11 spielen, hast du noch mal Möglichkeiten, die Spieler irgendwelchen Zusatzaufgaben,
die spielfremd sind, zu belasten.
Indem du sagst, ja gut, wer jetzt geschossen hat, der muss 2 Putzelbäume machen. Wer aber mit seinem schwachen Fuß geschossen hat, der muss nur einen machen. Klar, kann man nach Absurdistan treiben.
Und dann lass mich mal kurz, den Punkt machen. Weil du hast ja auch bei der Trainingsphilosophie Deutschland moniert, dass eine halbe Stunde Spielen ziemlich anstrengend ist. Das ist natürlich auch beim 2 gegen 2 eine ziemliche Herausforderung für die Kinder. Nur mehr als eine halbe Stunde 2 gegen 2 konzentriert zu spielen in einem Wettkampfformat, das halte ich auch für schwierig. Das ist ja das Charmante am Foninho, dass du schon einen gewissen Wechsel immer wieder drin hast. Und da, glaube ich, hast du einfach eine gute Schnittmenge und schaffst ein gutes Verhältnis beim 4 gegen 4.
Im 2 gegen 2 auf 6 Felder, da hast du ja wohl mehr Variation nach allen 2 Minuten oder 90 Sekunden der Spiele als bei einem 4 gegen 4.
Du musst halt immer, nein, weil du halt immer ein 2 gegen 2 spielen musst. Aber ich habe ja mit angestoßen, dieses 4 gegen 4 mit unterschiedlichen Spielaufbauten, mit unterschiedlichen
Weißt du, was du auch machen könntest? Fällt mir gerade ein, du könntest ein 4 gegen 4 spielen und beide Mannschaften haben einen Auswechsler. dann spielen die ein 3 gegen 3 einfach, aber es ist eigentlich ja ein 4 gegen 4.
Ja, oh, das ist clever, ja. So könnte man das System auch ausdribbeln. Daran haben die Torbauer in Deutschland nicht gedacht.
Gut.
Okay. Ja, ich bin gespannt.
Ja, ich auch. Okay, gut. Ich habe jetzt noch ein Thema. Ich habe keinen Bock mehr, dich zu fragen irgendwas. Machen wir nochmal hier den Pfiff, den Trenner.
Ja, warte.
Kriegst du noch drauf? Aha. Sehr gut. Laser. So. Und zwar haben wir von einem... Okay, zweimal.
Jetzt ist vorbei, oder?
Wir haben von einem Level 1 Coach von uns eine Frage geschickt bekommen, beziehungsweise es war seine Nachricht an die Coaches seines Vereins. Und er hat mir das geschickt und gesagt, hey, vielleicht könnt ihr das mal aufgreifen, weil ich sehe das immer wieder und ist vielleicht so ein grundsätzliches Thema, da wird mich dann auch mal deine Meinung interessieren. Für alle, die es wissen wollen, Level 1 Coach bedeutet, dieser Trainer war bei unserem ersten Trainerlehrgang und bei unserer ersten Trainerausbildung letztes Jahr in Wolfsburg dabei. Und da haben wir nämlich unsere Die Hard Fans und die aus den Vereinen, mit denen wir sehr viel zusammengearbeitet haben, zusammengeholt und für 3 Tage ausgebildet in der Art und Weise, wie wir als Advanced Football gutes Training sehen. Und daraus ist dann die Level 1 Ausbildung entstanden und er war ein Absolvent davon. Er schreibt, also ist jetzt eben, wie gesagt, nicht an mich, sondern an die Coaches seines Vereins. Hallo zusammen. Ich habe ein Anliegen, eine Bitte, eine Anregung oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Mir fällt vermehrt auf, dass wir alle, und da nehme ich mich nicht raus, während des Trainings oder während des Spiels durchaus auf das Handy schauen, um Nachrichten zu lesen oder sogar zu schreiben oder Sprachnachrichten zu verfassen. Nach entsprechender Reflexion finde ich, dass das eigentlich nicht in den Kontext passt. Vor allem deshalb nicht, weil die Kinder uns als Vorbild sehen. Können wir uns darauf verständigen, dass wir die Smartphones, wenn überhaupt, zur Zeiterfassung nutzen und für die Trainings- und Spielzeit uns auf die Kinder und Jugendlichen fokussieren? Am Ende entscheidet ihr das selbst, aber ich würde es sehr begrüßen. Vielen Dank an jeden, der mitmacht. Viele Grüße, Coach. So, das Ding hat quasi 2 Elemente. Einmal, wie stehst du dazu, dass man dann kurz mal halt rangeht, wenn jemand anruft oder kurz mal eine Sprachnachricht abhört? Und das ist vielleicht jetzt aber eher die interessantere Frage nochmal, weil da kenne ich auch viele, das Handy zum Zeitstoppen nimmt.
Fall Nummer 1, auf gar keinen Fall. Also am besten habe ich das Handy gar nicht mit auf dem Platz. Das schließt schon mal Fall Nummer 1 aus. Fall Nummer 2 kann mal passieren in meinen Augen, wenn ich halt meine Stoppuhr vergessen habe. Aber das impliziert ja schon, nämlich ich sollte anstatt einem Handy eine Stoppuhr in irgendeiner Form haben und das Handy nicht mit auf den Platz nehmen. Hat da nichts zu suchen.
Okay, aber wie würdest du das handhaben, wenn du jetzt Jugendleiter wärst in einem Verein? Also würdest du
kein Handy
den Trainern sagen, ist nicht erlaubt?
Ist nicht erlaubt.
Okay, gehe ich mit. Wäre bei mir auch so. Ich finde auch, Zeiterfassung sollte nicht mit dem Handy passieren, weil sonst die Wahrscheinlichkeit, dass das andere, nämlich Fall 1 passiert, extrem nochmal steigt. Also jetzt hast du dein Handy eben schon da, jetzt hast du es in der Hand und stoppst damit und dann schreibt jemand und das ist schon ein Thema, weil wenn ein Kind in dem Moment dann zu dir guckt und du guckst auf dein Handy, also da kannst du nicht von dem Kind erwarten, dass es Vollgas gibt im Training, dir zuhört, wenn du was erklärst und immer aufpasst, wenn du das selber nicht machst. Weil so eine Casio, die habe ich das mal erzählt, die haben irgendwie so einen 5er-Pack gekauft, stark reduziert, wenn man die durchaus auch mal vergisst und irgendwo liegen lässt. Und hatte dann genug Stoppuhren dabei. Die Dinge kosten ungefähr nichts und gehört für mich zur Trainerausrüstung und Ausstattung genauso dazu, wie dass ich nicht mit meinen normalen Straßenschuhen auf den Platz gehe und nicht mit einer Jeans trainiere. Da ist für mich das Handy und die Stoppuhr in der genau gleichen Kategorie.
Wie siehst du es mit einem großen Tablet?
Als Stoppuhr, oder?
Ja.
Hä? Also, ist es dafür, dass die Kinder das sehen können dann?
Nee. Aber wäre das, also angenommen, ein großes Tablet und das ist irgendwie klar, dass auf diesem großen Tablet nicht WhatsApp gelesen werden kann, sondern ich stoppe tatsächlich mit einem sehr, sehr großen Tablet. Anstatt so ich hole das Handy so leicht aus der Tasche und stopp so seitlich von meinem Fuß raus. Weißt du, dann guckst du nach unten. Beim großen Tablet, das habe ich ja wirklich tatsächlich vor mir wie so ein Brett und muss dann die Zeit stoppen. Ist da der Effekt ein anderer, an die ich denke?
Ja. Nee, ich finde es genauso absurd. Ich sogar noch absurder eigentlich.
Aussehen wird es absurder.
Diesen Riesenunterschied zu haben.
Man könnte es noch verargumentieren, dass man die Stoppuhr, dass man es quasi umdreht, das Tablet. Also wenn ich sage, ich stoppe die Zeit, jetzt zum Beispiel bei einem Spiel, Tschechenrolle, 90 Sekunden, mit diesem Riesentablet, also ich habe hier eins, ich stehe dann quasi und hier ist der Bildschirm und die Kinder sehen dann, wie lange die 90 Sekunden noch dauern.
Ich
bin quasi so Timekeeper.
Ja, deswegen habe ich gefragt, weil dann hätte das Tablet eine andere Funktion, nämlich dass eben die Information auch dauerhaft an die Kinder übermittelt wird. Und wenn die dann hingucken, sehen, oh, scheiße, wir müssen uns beeilen und sowas. Das wäre sowas wie eine Provokationsregel oder ein Provokationswerkzeug für Verhalten. Deswegen habe ich gefragt, wenn das so ist und ich das dafür mal verwende, fände ich das okay, weil ich habe ein Tool, das aber für die Mannschaft gedacht ist und nicht für mich. Auf der anderen Seite, dass das Ding neben mir liegt und ich einfach nur auf Start-Stopp drücke. Also für das Geld kriegst du 100 Casio-Stoppuhren.
Ja, aber du, ja, gut, wenn du
halt jedes Training eine neue
Stoppuhr hast, dann hast du halt
was, keine. Keine also. Stoppuhr haben. Hier in den Shownotes findet ihr einen Amazon-Affiliate-Link von mir. Ich verdiene an jedem Verkauf der Casio.
Das ist einfach eine Casio, warte, ich google Casio F15 oder so, glaube ich.
Ich weiß nicht, welche Modellbezeichnung.
Casio F91W, so.
Ich wollte auch immer nur die 3 Knöpfe hat. Da habe ich extra ganz lange danach gesucht, weil die haben auch teilweise die mit 4 Knöpfen. Die haben dann irgendwelche Mehrfunktionen. Die brauche ich nicht. Ich brauche die Standard mit 3
Knöpfen. Page you're looking for can't be found, Arrow. Hm. Okay. Es ist trotzdem so. Die Casio. Ja.
Also, bitte keine Handys mehr auf dem Platz. Außer, und das ist wirklich die einzige Ausnahme, der Geburtstermin des Kindes steht in den nächsten 7 Tagen an. Da kann man das Handy mitnehmen und auf laut stellen. Sonst yes. Nicht.
Gut. Sako, vielen Dank für diese Folge.
Ich fand es abwechslungsreicher. Das ist ein bisschen wie unsere Trainingsstruktur. Es hat mehr Blöcke. Und dadurch kommen wir auch nicht in so ein langweiliges Geschwafel. So, ich habe das Gefühl, jedes neue Thema weckt neue Geister.
Was? Ich freue mich auf nächste Woche.
Ja, ich freue mich auch auf nächste Woche und übernehme hier an der Stelle, weil ich höre, dass bei dir auch Privatlautstärke vorhanden ist. Ihr findet alle Links, über die wir gesprochen haben, in den Shownotes. Und bitte hinterlasst Feedback, ob ihr dieses Format mit diesen kleineren Einzelthemen besser findet als bisher. Oder ob ihr euch eher wünscht, dass wir Themen länger behandeln. Oder vielleicht auch eine Folge so, eine Folge so. Freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.